Inforadio Podcast.
Der vergangene Mittwoch war der Tag der Arbeit. Ich möchte das heute zum Anlass nehmen, über Arbeit zu reden, wenn auch weitgehend abseits von Einkommensfragen. Es geht darum, was Arbeit mit unserer Psyche, mit unserer Gesundheit macht, im Guten wie im Schlechten. Unsere Arbeitswelt hat sich seit einer Generation sehr stark verändert. Wir sind auf ganz andere Weise gefordert als die Generation davor. Und das hat eine gewaltige Wucht auf unsere Gesundheit, auf unser Leben, meint der Freiburger Neurobiologe, Arzt und Psychotherapeut, der heute mein Gast ist. Der Oberarzt an der Abteilung Psychosomatische Medizin an der Universität Freiburg forscht seit vielen Jahren über den Zusammenhang von Arbeit und Gesundheit. Sein neues, gerade erschienenes Buch trägt den Titel Arbeit, warum unser Glück von ihr abhängt und wie sie uns krank macht. Blessing Verlag, 19,99 Euro. Herzlich willkommen, Professor Joachim Bauer.
Ja, guten Tag.
Herr Professor Bauer, Arbeit ist ein stetes Thema der Menschheitsgeschichte. Sie schreiben einen einfachen Satz: Indem wir arbeiten, begegnen wir der Welt. Was macht Arbeit neurobiologisch mit uns?
Sie ist in vielerlei Hinsicht eine potenzielle Quelle für große Befriedigung und vielleicht, wenn alles gut läuft, auch für Glück. Wir begegnen ja nicht nur der Welt, wir begegnen auch anderen Menschen, weil wir ja meistens mit anderen oder für andere arbeiten, und wir begegnen uns auch selbst, weil wir uns erleben, indem wir tätig sind. Menschen wollen sich nützlich machen. Wir wollen kreativ sein. Wir wollen die Potenziale, die in uns stecken, irgendwie zur Anwendung bringen. Allerdings wollen wir dann auch sehen, wie das, was wir geschafft haben, auf uns zurückwirkt. Wir wollen Freude daran haben, an dem, was wir vollbracht haben. Und diese Freude können wir entweder selbst alleine mit uns erleben, zum Beispiel der Handwerker, der ein schönes Stück herstellt und sich an diesem Werk freut. Wir wollen aber vor allem erleben, dass sich andere daran freuen. Das heißt, ein tiefer Grund, warum Menschen arbeiten, ist die Wertschätzung und Anerkennung, die wir von anderen Menschen dafür bekommen. Und zwar sowohl von denen, mit denen wir am Arbeitsplatz arbeiten, von den Kollegen und Vorgesetzten, von den Kunden, als auch von unserem privaten Umfeld. Denn wir erleben ja auch Anerkennung und Wertschätzung für unsere Arbeit bei denen, mit denen wir privat zusammenleben. Und das ist das tiefe Motiv, warum Menschen arbeiten wollen und warum Menschen, die nicht arbeiten dürfen, obwohl sie es gerne wollen, also Arbeitslose, unglücklich sind und dann auch aus diesem Unglück heraus ein höheres Risiko haben, krank zu werden.
Ja, bei den Arbeitslosen ist die Diagnose Depression ganz besonders häufig. Aber ich möchte mal an meine letzte Sendung anknüpfen, da ging es um die Rente. Viele Menschen merken erst, was ihnen Arbeit bedeutet, am Übergang in den Ruhestand, schreiben sie. Und die Frage ist, müssen wir eigentlich heute über das Renteneintrittsalter, so wie die Leute doch noch gesund sind, anders reden, war in der letzten Sendung mein Thema. Wie denken Sie darüber?
Der Übergang vom Beruf in den Ruhestand ist eine kritische Phase. Vordergründig betrachtet, wenn man nicht tiefer drüber nachdenkt, würden viele sagen, ja, das ist doch wunderbar, dann muss ich nicht mehr zur Arbeit, dann kann ich lange ausschlafen und tun, was ich will. Das ist eine sehr vordergründige Sichtweise. Ich habe bei vielen Patienten, wo es notwendig war, dass wir sie vorzeitig in den Ruhestand verholfen haben durch entsprechende Atteste, dann erlebt, dass sie hinterher ja fast unglücklicher waren als zuvor, weil keine Arbeit zu haben, ist ein großes Problem. Das demoralisiert den Menschen. Das heißt, der Übergang in den Ruhestand gelingt nicht von alleine, sondern er muss geplant werden. Und viele Menschen haben sich dazu nicht rechtzeitig und in nicht ausreichender Weise Gedanken gemacht. Interessant ist, dass dieser kritische Übergang in den Ruhestand Männern schwerer fällt als Frauen. Die Gesundheitsforschung zeigt, dass Frauen offenbar außer der Arbeit noch andere lebenserfüllende Lebensinhalte haben, die sie tragen. Und dass wir Männer offenbar, jedenfalls im statistischen Durchschnitt, Einzelfälle bestätigen sozusagen die Regel, aber dass wir Männer im statistischen Durchschnitt zu sehr dazu neigen, die Arbeit zu unserem einzigen Lebensinhalt zu machen und dann, wenn wir in den Ruhestand gehen, wir Schwierigkeiten haben. Studien zeigen übrigens, dass Menschen, die vorzeitig in Ruhestand gehen, und zwar insbesondere die Männer, dann insgesamt eine kürzere Lebenserwartung haben. Also dass es denen, vor allem den Männern, den männlichen Beschäftigten, statistisch gesehen eigentlich gar nicht so gut tut, vorzeitig in den Ruhestand zu gehen. Das heißt, was ist die Botschaft? Wir müssen schauen, dass wir Arbeit haben, die uns nicht so ausquetscht und ruiniert, dass wir vorzeitig in Ruhestand gehen müssen. Denn gerade bei der derzeitigen demografischen Entwicklung werden wir wahrscheinlich etwas längere Lebensarbeitszeiten brauchen, einfach um die Sozialsysteme nicht zusammenbrechen zu lassen. Und wenn wir das wollen, wenn wir sagen, ja, wir akzeptieren und bejahen, dass ältere Menschen im Arbeitsprozess bleiben, dann müssen wir sie auch dort willkommen heißen und respektieren. Und ein Umstand, den ich in meinem Buch ja dargestellt habe, ist die wenig erfreuliche Tatsache, dass dort, wo Diskriminierung am Arbeitsplatz stattfindet, sie findet ja nicht überall statt, aber dort, wo sie stattfindet, sind es vor allem die Älteren, die davon betroffen sind. Also wir müssen dann auch einmal Arbeitsplätze so gestalten, dass Menschen lange in Arbeit gesund bleiben können, und wir müssen die alten Menschen oder die älteren Menschen, es sind ja noch keine Alten, die älteren Menschen auch willkommen heißen, dort, wo sie noch beruflich tätig sind, denn man kann viel von ihnen lernen. Sie sind, wie ich meine, eine große Bereicherung in der Kollegenschaft.
Ja, das ändert sich ja auch. In den letzten Jahren ist der Stand der Beschäftigten über 55 und auch erst recht über 60 ja höher geworden, wenn das im Einzelfall vielleicht auch andere Erfahrungen sein könnten. Woran liegt das, dass Männer offenbar sich so stark über Arbeit definieren? Das muss doch auch an alten Rollenbildern liegen. Also es gibt einen Indiz für mich: Männer ohne Kinder sind unter den Erwerbslosen mit über 60,4% vertreten. Das ist die am höchsten vertretene Berufsgruppe. Danach kommen dann die Medienleute, aber davon mal abgesehen. Das heißt doch offenbar, die Ernährerrolle, die der Mann für sich sieht, ist da ganz, ganz tief drin.
Ja. Aus neurobiologischer, also aus Hirnforschungssicht, aber auch aus der Sicht des Arztes, der ich ja auch bin, muss man sagen, dass wir Männer uns schwer tun, gut sozial vernetzt zu sein, also Netzwerke von Freundschaften, von sozialer Unterstützung aufzubauen. Das hat einmal mit dem Rollenbild zu tun, dass Männern auch heute noch, früher war das ja noch viel krasser, schon als kleinen Jungs antrainiert wird, wenig Gefühle zu zeigen, hart zu sein und tough zu sein, nicht cool zu sein, wie man vielleicht jetzt sagen würde. Das hat aber nicht nur sozusagen sozialisationsbedingte Gründe, sondern ist ein bisschen auch neurobiologisch bedingt. Denn wir wissen aus der Neuroforschung, aus der Hirnforschung, dass bestimmte Botenstoffe im Gehirn, die es unserem Gehirn und damit auch unserer Person leichter machen, soziale Verbindung zu finden, sich in andere einzufühlen, andere gut zu verstehen, dass solche Botenstoffe bei Frauen im statistischen Durchschnitt stärker vorhanden sind, während bei uns Männern aufgrund des Testosterons, also des männlichen Geschlechtshormons, eher eine Tendenz da ist, überall, wo wir sind, in Konkurrenz mit anderen zu gehen. Und Konkurrenzverhalten ist natürlich nicht das, was einem einen großen Freundeskreis beschert. Und es ist eher das, was einem hilft, im Beruf voranzukommen, nicht? Sich durchzuboxen und so, obwohl das auch nicht so erfreulich ist, auch im Berufsfeld nicht mehr. Das ist, was heute wirklich gefragt ist. Aber da ist es vielleicht für den Einzelnen noch von Vorteil, sich sozusagen mit dieser klassischen Männlichkeitsvariante zu präsentieren. Aber die Schattenseite dieser Geschichte ist, dass Männer dann zwar beruflich sehr stark engagiert sind, aber zu sehr auf diesem einen Bein stehen, während das andere Bein, nämlich Privatleben, Muse, mit Freunden zusammen sein, Hobbys zu betreiben, sich künstlerisch zu betätigen, Musik zu machen oder Sport, diese ganze Seite wird von Männern oft vernachlässigt.
Ja, man könnte sagen, auch Männer können nicht alles haben. Aber da komme ich später nochmal drauf zurück. Sie waren bei den Botenstoffen. Bei der Entwicklung dieser Botenstoffe spielt natürlich Geld eine Rolle, Entlohnung, obwohl Sie der Ansicht sind, so entscheidend ist es nur auch wieder nicht. Können Sie uns das bitte erklären?
Wenn ich vorhin gesagt habe, dass das tiefste, vielleicht unbewusste, aber auf jeden Fall faktisch vorhandene Motiv für uns Menschen zu arbeiten darin liegt, dass wir Anerkennung und Wertschätzung wollen. Warum wollen Menschen denn Anerkennung und Wertschätzung? Weil, und das hat die Neuroforschung in den letzten 15 Jahren glasklar gezeigt, weil Anerkennung und Wertschätzung, die wir durch andere Menschen erhalten, die sogenannten Motivationssysteme, das sind Nervenzellsysteme, die in der Mitte unseres Gehirns ihren Sitz haben, aktivieren. Und wenn diese Motivationssysteme aktiviert werden, dann werden Botenstoffe freigesetzt, die uns gut fühlen lassen, die Wohlgefühle machen, die Glücksgefühle machen, Dopamin, körpereigene Opioide, auch das Oxytocin. Und das Oxytocin ist so ein Botenstoff, der auch gute zwischenmenschliche Beziehungen erleichtert. Also diese Glücksbotenstoffe und dieser Vertrauensbotenstoff Oxytocin wird immer dann gemacht, wenn andere Menschen uns anerkennen, Respekt entgegenbringen, wenn wir gelobt werden für das, was wir tun. Und deswegen wollen wir alles tun, damit wir gelobt werden. Und sozusagen einer der Königswege, die Anerkennung und die Wertschätzung anderer Menschen zu erhalten, ist nun mal die Arbeit. Und deswegen ist die Arbeit eine potenzielle, also eine mögliche Glücksressource, auch wenn sie das faktisch dann nicht immer ist. Aber sie ist als Potenzial eine der wichtigsten Dinge, die Menschen haben, um sich im sozialen Feld darzustellen, um Glück zu erleben, Verbundenheit zu erleben und auch Identität zu erleben. Denn das, was wir dann tun, ist ja auch ein Teil unserer Person. Wir definieren uns dann ein Stück weit auch über die Arbeit.
Wobei das sehr interessant ist, wenn die moderne Arbeitswelt mit sich bringt, dass Leute auch einkommensmäßig degradiert werden, dann merkt man das natürlich ganz besonders.
Ja, weil nämlich der Lohn, also die finanzielle Entschädigung für das, was wir leisten an der Arbeit, ist auch ein Stück Anerkennung und Wertschätzung. Das heißt, sich zu verausgaben am Arbeitsplatz und in einer Art und Weise entlohnt zu werden, die entwürdigend ist, zum Beispiel Vollzeit zu arbeiten und so wenig zu verdienen, dass man davon gar nicht leben kann, seinen Lebensunterhalt nicht bestreiten kann, ist eine absolut skandalöse und entwürdigende Situation. Und sie wird vom Gehirn übrigens registriert. Das ist eben nicht nur eine ökonomische Fehlstellung, sondern es wird auch biologisch registriert, wie wir von der Außenwelt behandelt werden. Und dazu gehört natürlich auch die Entlohnung. Und wenn wir schlecht entlohnt werden, entwürdigend entlohnt werden, fahren unsere Motivationssysteme ihre Aktivität herunter. Und entsprechend fühlen wir dann plötzlich in uns, dass wir keine Motivation mehr spüren, dass die Lust, sich anzustrengen, einfach nachlässt. Das sind biologische Mechanismen, die wir beim besten Willen auch nicht durchbrechen können.
Jetzt zu den Veränderungen unserer Arbeitswelt, die ich ja am Anfang schon angesprochen hatte. Was ist da so mit einer Wucht auf uns zugekommen?
Ja, zunächst mal, es wird immer wieder mal auch eingewandt, wir haben es doch heute viel besser, weil wir doch so viele Entlastungen haben durch die Maschinen, die uns die schwere Arbeit abnehmen. Zunächst einmal muss man das natürlich einfach konstatieren, dass wir heute natürlich eine Arbeitswelt haben, die insgesamt im Durchschnitt viel, viel besser ist als das, was unsere Vorfahren vor 100 Jahren an Arbeit hatten, mit schwerer körperlicher Belastung, mit Kälte, mit Hitze, mit Lärm. Das waren Dinge, die damals im Vordergrund standen und entsprechend waren damals auch die Erkrankungen, die durch Arbeitsplätze ausgelöst wurden, vor allem in diesem Bereich angesiedelt. Was wir durch die Automatisierung dann hatten, war natürlich vor allem die körperliche Entlastung und was wir durch die Digitalisierung jetzt in den letzten 20, 25 Jahren an den Arbeitsplätzen haben, nämlich dass viele, viele Prozesse, die vorher durch Menschen gesteuert werden mussten, nunmehr digital gesteuert ablaufen, hat dazu geführt, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer heute mit einer ganz großen Beschleunigung von Arbeitsabläufen zu tun haben. Es läuft sehr viel ab in der gleichen Zeit. Verdichtung nennt man das. Wir haben viele Arbeitsplätze, wo gleichzeitig zwei, drei Dinge im Auge behalten werden müssen. Also das sogenannte Multitasking ist eine Sache, die auch mit dieser digitalisierten Welt einhergeht, dass ich also die E-Mails, dann die übrigen Dinge, die am Bildschirm stattfinden, die Dinge, die auf meinem Arbeitstisch liegen, beachtet werden müssen, dann geht die Tür auf, Kollegenkontakte sind zu besorgen. Also diese ganzen vielfältigen gleichzeitig, das Telefon, nicht wahr? Diese viele Gleichzeitigkeit, die wir an vielen Arbeitsplätzen heute haben, ist eine Folge dieser digitalisierten Welt. Es muss mit großen Informationsmengen umgegangen werden. Und das sind also Dinge, Beschleunigung, Informationsflut, Fragmentierung, permanente Unterbrechungen und Multitasking. Das sind die Faktoren, die die Arbeit heute anstrengend machen. Und zwar vor allem, wer wird da angestrengt? Welcher Teil unseres Körpers ist da gefordert? Das ist das Gehirn. Und das heißt, wir haben heute psychomentale Belastungen. Und wenn Menschen krank werden am Arbeitsplatz oder eben einbrechen gesundheitlich, dann sind es vor allem eben die Systeme, die hier betroffen sind. Das heißt, wir haben ebenso Phänomene wie Burnout oder Depression.
Da komme ich auch noch drauf zurück. Ich will diesen Punkt, den Sie eben nannten, dass der Mensch bestrebt war, seine Arbeit zu erleichtern, nochmal unterstreichen. Sie haben ja auch so einen geistesgeschichtlichen Abriss über das Thema Arbeit gegeben. Und René Descartes, das war also ein französischer Philosoph und Mathematiker, gestorben im 17. Jahrhundert. Der hat ja gefordert, also die Mühsal der menschlichen Arbeit muss so weit wie möglich durch technische Lösungen vermindert werden. Das passiert ja auch und das nennt man ja heute Produktivität. Jetzt nehme ich mal ein Beispiel dafür. Landwirtschaft. Vor 100 Jahren hat ein Bauer hier in Europa 4 Menschen ernährt. Und heute füttert ein großindustrieller Bauer mehr als 130 Menschen. Das heißt, viele Arbeitskräfte müssen sich dieser Mühsal auch gar nicht mehr unterziehen. Sie wollen es auch gar nicht. Ja. Das ist doch ein riesiger Fortschritt, der da stattgefunden hat. Und den erkaufen wir also jetzt mit psychischen Problemen?
Ja, in gewisser Weise ja. Der Fortschritt hat aber eh stattgefunden und wird auch weitergehen. Und das ist ganz unausweichlich, weil wir als Menschheit rein quantitativ auf diesem Globus wachsen und immer mehr Menschen ernährt werden wollen und wir die Ressourcen, die die Welt bietet, immer effektiver ausnützen, aber natürlich auch schonen müssen. Das heißt also, seit 12.000 Jahren gibt es erst diese Art, wie Menschen arbeiten, die Erfindung der Arbeitskraft, des Menschen als Arbeitskraft, die Erfindung des Grund- und Bodeneigentums, die Erfindung des Geldes. Das sind alles Dinge, die sind gerade mal wenige tausend Jahre alt. Und wir müssen uns dem stellen. Der Ressourcenmangel war immer mit eine treibende Kraft, warum dieser Gang der Menschheit in die Kultur, in die Zivilisation, in die Technik unumgänglich war. Und der wird auch weitergehen.
Aber trotzdem, was, Sie haben das ja nun beschrieben, Multitasking und all solche Geschichten. Was passiert denn da mit den Stresssystemen? Also, dass das Stress ist und Stress sein kann, das weiß man ja schon länger. Aber ja, man weiß bestimmte Dinge, dass es nämlich da noch ein zweites Stresssystem gibt, ja, noch nicht so lange. Bitte erklären Sie uns das.
Wenn wir also Arbeit haben, in der wir sehr stark überfordert werden, wo sehr viel Hetze herrscht, wo wir immer mit hoher Drehzahl sozusagen laufen müssen, wo wir permanent in Angst sind, wir schaffen das nicht, was uns aufgegeben ist. Und wenn dann vielleicht sogar noch dazu kommt, dass Wertschätzung und Anerkennung nicht in dem Ausmaße da sind, dann fahren nicht nur die Motivationssysteme des Gehirns herunter, sondern dann werden Stresssysteme aktiviert. Und wir kennen heute 2 Stresssysteme, eines, das schon seit 50 Jahren bekannt ist, wo die klassischen Stressbotenstoffe gemacht werden, wie insbesondere das Stresshormon Cortisol. Das ist also das Stresssystem, was immer dann anfährt, wenn wir sehr viel leisten müssen und was sozusagen zu stark aktiviert wird, wenn wir überfordert sind und permanent unter Druck sind. Und jetzt gibt es seit 10 Jahren eine Beobachtung, nämlich dass wir in unserem Körper noch ein zweites Stresssystem haben. Dieses wurde erst vor 10 Jahren entdeckt. Das ist auch ein uraltes, evolutionär uraltes Stresssystem, was in unserer evolutionären Vorgeschichte sich entwickelt hat, weil unsere evolutionären Vorfahren über sehr, sehr lange Zeit in gefährlichen Umgebungen gelebt haben, also in der Savanne, im Urwald, in der Wildnis. Und eine Sache, die unsere Vorfahren permanent tun mussten, um zu überleben, war, wachsam zu sein nach allen Seiten. Das heißt, es war eine breit gestreute, flache Aufmerksamkeit gefordert, sozusagen 360 Grad um mich herum, alles im Auge zu haben und überall da, wo sich irgendwas tut, schnell sozusagen dann reagieren zu können. Und für diese flache, breit gestreute Aufmerksamkeit hat unser Gehirn ein eigenes Stresssystem entwickelt. Man könnte sagen, das ist so eine Art ADHS-Stresssystem. Also vieles gleichzeitig im Blick haben und sich nicht auf eine Sache konzentrieren. Wegzukommen von diesem Stresssystem für flache, breite Aufmerksamkeit war eine wichtige Voraussetzung für den Eintritt des Menschen in die Kultur und in die Technik. Denn wenn ich etwas entwickeln will, ein Produkt machen will oder wenn ich eine technische Entdeckung machen will, muss ich mich auf eine Sache konzentrieren. Ich mache keine großen Entdeckungen, wenn ich permanent abgelenkt bin und nach allen Seiten hin meine Aufmerksamkeit streuen muss, sondern der Schritt, einen Topf zu machen, eine Töpferscheibe zu entdecken und dann aus Ton Gefäße zu machen oder einen Schuh zu machen oder am Steinbruch Dinge abzubauen und ein Haus zu bauen, dazu brauche ich Konzentration. Ich brauche den Fokus auf einen Punkt. Und das heißt, ich muss wegkommen von der breit gestreuten Aufmerksamkeit hin zur Fähigkeit, mich zu konzentrieren und dann meine Gedanken auf einen Punkt zu sammeln. Und was wir heute mit dem Multitasking haben, mit den Arbeitsplätzen, wo Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 3, 4, 5 Dinge gleichzeitig permanent im Auge haben müssen, ist eigentlich ein evolutionärer Rückschritt in diese alte Situation in der Wildnis, in der Savanne. Und anstatt unsere fokussierte Aufmerksamkeit hochzufahren, aktivieren wir dann wieder dieses alte Stresssystem. Und wir wissen aus der Hirnforschung der letzten 10 Jahre, dass eine intensive Aktivierung dieses Stresssystems für breite Aufmerksamkeit die Fähigkeit des Menschen, konzentriert zu arbeiten und Probleme konzentriert zu lösen, mindert, dass wir quasi dumm gemacht werden durch solche intensive, langanhaltende Multitasking-Arbeit. Nun müssen wir realistisch sein. Wir müssen natürlich an modernen Arbeitsplätzen in gewissem Umfang immer Multitasking machen. Aber unser Ziel muss es sein, dieses Multitasking auf das absolut notwendige Minimum zu reduzieren und möglichst die Arbeit so zu gestalten, dass wir zu einer Zeit uns nur mit einer Sache beschäftigen.
12:22, zu Gast bei Ingo Kahle heute Professor Joachim Bauer, Neurobiologe, Arzt und Psychotherapeut an der Universität Freiburg. Wir reden über sein Buch Arbeit, warum unser Glück von ihr abhängt und wie sie uns krank macht. Blessing Verlag, 19,99 €. Stichwort, Herr Professor Bauer, psychische Störungen. Wie definieren Sie denn Burnout und wie Depression?
Das Burnout-Syndrom ist eine seit 40 Jahren wissenschaftlich intensiv untersuchte Sache und man bezeichnet mit diesem Wort Burnout-Syndrom eine Störung der Motivation und der Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz. Das Burnout-Syndrom ist eine auf den Arbeitsplatz bezogene Störung der Leistungsfähigkeit und der Motivation. Im Gegensatz dazu ist die Depression eine Erkrankung, die den ganzen Menschen und alle seine Lebensbereiche betrifft. Bei der Depression haben wir es zu tun mit Verlust der Lebensfreude, Verlust des Selbstwertgefühls und mit Gedanken, sich eventuell selbst etwas antun zu müssen. Das heißt, wir haben bei der Depression ein sehr allgemeines, den ganzen Menschen betreffendes Konzept, während es sich beim Burnout-Syndrom um ein auf den Arbeitsplatz bezogenes Konzept handelt, welches im Auge behält, dass Arbeitsbedingungen krank machen können. Dieser Zusammenhang zwischen Arbeitsbedingungen und Gesundheit, der wird, wenn wir alles, was Burnout ist, gleich als Depression bezeichnen würden, würde dieser Zusammenhang verloren gehen. Wir können gute Arbeitsbedingungen nicht durch Psychopharmaka ersetzen.
Ja, die Arbeitgeber sagen natürlich gerne, das sei eine individuelle Geschichte, um vom Arbeitsplatz abzulenken. Das ist schon klar. Aber welche Berufe sind denn von solchen Störungen am meisten betroffen?
Besonders von der Gefahr eines Burnout-Syndroms, also von der Gefahr eines Verlustes von Motivation und Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz betroffen, sind Berufe, wo viel geleistet werden muss und wo wenig Anerkennung und Wertschätzung zurückkommt. Das ist natürlich zum Beispiel in Berufen der Fall, wo Menschen mit Menschen zu tun haben und wo die Kunden oder die Patienten oder die Schülerinnen und Schüler, für die ich arbeite, mir nicht so viel zurückgeben können, wie ich mir das wünsche. Also zum Beispiel Pflegekräfte auf Intensivstationen oder auf Krebsstationen oder Lehrkräfte in Schulen, wo die Schülerinnen und Schüler Schwierigkeiten machen und wenig positive Resonanz entsteht.
Und warum vor allen Dingen niedergelassenen Ärzte?
Und bei den niedergelassenen Ärzten ist es so, dass die ökonomische Situation der niedergelassenen Ärzte diese Kollegen zwingt, sehr, sehr große Patientenzahlen innerhalb eines Tages zu versorgen. Und die Möglichkeit, sich dem einzelnen Patienten zuzuwenden, immer weniger wahrgenommen wird. Das heißt, wenn ich meine Patienten wie in einer Art Fabrik schnell abfertigen muss, damit alle anderen auch noch drankommen, dann komme ich als Arzt nicht mehr in die Möglichkeit, mit dem Einzelnen in Beziehung zu gehen. Und dann auch habe ich nicht mehr die Möglichkeit, sozusagen das, wovon der Arzt eben auch lebt, nämlich die Dankbarkeit, die der Patient empfindet, dann auch wahrzunehmen. Das heißt also, diese schnelle, depersonalisierte Medizin, diese entpersönlichte Medizin, trägt nicht nur dazu bei, dass Patientinnen und Patienten immer unzufriedener werden, zu Recht mit dem medizinischen Betrieb, sondern auch, dass wir Ärztinnen und Ärzte nicht mehr die Erfüllung im Beruf erleben und dann schneller im Burnout landen.
Ist das so, dass Burnout eher ein Problem der höheren Bildungsschichten ist und Depression eher ein Unterschichtsphänomen?
Das glaube ich nicht, sondern ich glaube eher, dass eben die gebildeteren Schichten sich besser auskennen und diesen Begriff des Burnout dann eher in Anspruch nehmen, während Menschen, die bildungsferner sind und in einfacheren Berufen arbeiten, gar nicht wissen, was ist denn mit mir los? Ich kann irgendwie nicht mehr richtig arbeiten. Ich bin zwar an der Arbeit genauso lange da, vielleicht sogar länger als vorher, aber ich kriege meine Arbeit nicht mehr richtig gemacht. Ich bin permanent erschöpft. Ich kann mich nicht mehr erholen. Es gibt keine Kenntnisse bei den bildungsfernen, einfacheren Menschen über Burnout. Sie gehen also zum Arzt und der Arzt sagt dann, ja, sie haben eine Depression. Deswegen landen dann diese Menschen schneller in der Depressionskiste. Vor anderthalb Jahren etwa begann eine Kampagne, die einige Ärzte in der deutschen Psychiatrie gestartet haben, die behauptet haben, Burnout gäbe es gar nicht, das existiere gar nicht. Alles, was als Burnout bezeichnet worden sei, sei entweder gar nichts, also reine Einbildung, oder es handle sich um eine Depression. Und das ist natürlich eine extrem anmaßende Position angesichts einer Burnout-Forschung, die über 4 Jahrzehnte zurückgeht. Wir wissen, dass Burnout eben eine chronische Erschöpfung ist mit einer Unfähigkeit zu regenerieren. Burnout ist, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ineffizienz feststellen, also genauso viel oder sogar länger noch am Arbeitsplatz arbeiten, aber ihre Arbeit nicht gemacht kriegen. Und drittens und letztens ist Burnout, dass ich feststelle, ich habe meine Arbeit jahrelang gerne gemacht und plötzlich habe ich nur noch einen Widerwillen gegen die Arbeit und auch einen Widerwillen gegen die Menschen, für die ich am Arbeitsplatz arbeite. Und diese drei Dinge, chronische Erschöpfung, Ineffizienz und das, was wir Depersonalisierung nennen, Zynismus, innere Ablehnung gegenüber der Arbeit, ist das, was das Burnout-Syndrom ausmacht. Und es ist eben nicht so, dass das identisch ist mit der Depression. Was wir aber aus der Forschung wissen, ist, dass Menschen, die ein Burnout-Syndrom entwickeln und das über längere Zeit haben, sich dann durchaus in Richtung einer Depression weiter verschlechtern können. Das heißt, man kann dann auch eine Depression bekommen am Ende.
Ich habe ja gesagt, ich möchte nochmal auf das Thema Männer und Frauen zurückkommen. Es gibt eine Studie des Robert-Koch-Institutes. Danach sind 5-10% der Männer, aber 10-15% der Frauen von starken Stressbelastungen betroffen. Herr Professor Bauer, kann es sein, dass das allgemeine gesellschaftliche Plädoyer, dass nur die vollzeiterwerbstätige Frau sozusagen eine vollwertige Frau ist, das geht ja bis hin zu steuerrechtlichen Forderungen der Grünen, also Stichwort Ehegattensplitting und sowas. Kann das sein? Wird darüber geforscht, dass das Frauen überfordert?
Das ist noch nicht erforscht, aber wenn Sie meine Einschätzung zu dieser Frage haben wollen, dann würde ich sehr stark vermuten, und dass die Ergebnisse zeigen werden, dass Frauen immer noch zu Hause im Privatleben eben sehr viel mehr leisten als ihre Partner und wenn sie alleinerziehend sind, natürlich ohnehin. Und dass sie durch diese Doppelbelastung eines Vollzeitjobs und dem, was ihnen privat aufgebürdet wird und was wir Männer ihnen nicht abnehmen, dass das Frauen sehr, sehr stark beansprucht. Hinzu kommt, dass am Arbeitsplatz Frauen ja auch überwiegend in der unteren und mittleren Etage tätig sind und wenig in Führungspositionen. Das halte ich für einen Skandal und für einen Mangel, weil wir gerade aus der Hirnforschung wissen, dass Frauen eigentlich aufgrund ihrer besseren intuitiven Fähigkeiten, andere zu verstehen, Konflikte zu lösen, eigentlich geradezu prädestiniert wären für Führungsaufgaben.
Naja, das muss ja empirisch dann aber auch nicht immer funktionieren. Davon mal ganz abgesehen, aber darüber wollen wir uns jetzt nicht streiten. Mhm. Die Frage ist, die stellen möchte die frühere Planungschefin von US-Außenministerin Hillary Clinton hat gesagt und regte also Aufsehen mit der These, wonach Frauen eben nicht alles haben können. Spitzenämter und Familie seien eben nicht miteinander vereinbar, weshalb es an der Zeit sei, darüber zu reden, welchen Preis Frauen für ihre Karrieren zahlen.
Das halte ich für eine völlig irreführende Übertragung der besonderen Situation von Frauen in diesen ganz herausgehobenen Positionen, wie eben dieser Ministerialchefin von Hillary Clinton. Oder wir sehen das ja auch bei uns in Deutschland am Falle einer Ministerin. Das sind natürlich Positionen, wo sie quasi im beruflichen Bereich einen 24-Stunden-Job haben. Das sind extrem herausgehobene Funktionen mit permanenter Belastung. Und ich glaube nicht, dass man von so einer Situation heraus generell auf die Situation von Frauen im Arbeitsleben schließen kann. Wir wissen ja auch, dass Männer in diesen Positionen große Probleme haben. Das hat sich ja immer wieder gezeigt, dass auch Männer, die diese herausgehobenen Positionen haben, einbrechen, Suchtprobleme und anderes entwickeln, Depressionen entwickeln können. Sondern wir sollten uns orientieren an dem Normalfall einer Frau, die 8 bis maximal 10 Stunden pro Tag beansprucht ist und die dann eben ihr Privatleben auch noch unter die Haube bekommen muss. Und wir sollten es Frauen erleichtern, diesen Spagat eben auch leisten zu können.
Jetzt komme ich zur Bedeutung von professioneller Beziehungsgestaltung, die Sie besonders hervorheben. Und das meint also so, wie sich Chefs verhalten oder verhalten sollten. Was ist denn das, professionelle Beziehungsgestaltung?
Wenn es also so ist, dass wir begreifen, dass aus Sicht des Gehirns ein wesentlicher Faktor, dass Arbeit gesund hält, eben Wertschätzung und Anerkennung ist, die wir bekommen, dann spielt es natürlich gerade in der Beziehung von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen mit ihren jeweiligen Vorgesetzten eine entscheidende Rolle. Das heißt, die Fragen sind, schaut der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte auf das, was ihre Mitarbeiter tun? Wird überhaupt wahrgenommen, was geleistet wird? Gibt es Rückmeldungen? Wir brauchen keine sozusagen Wattepädagogik am Arbeitsplatz. Es geht darum, durchaus auch kritische Rückmeldungen zu geben, aber natürlich auch positive. Das wertzuschätzen, was ein Team leistet. Und deswegen ist wertschätzende, anerkennende Führung ein ganz wichtiger Faktor am Arbeitsplatz. Und da haben wir große Defizite, weil viele Vorgesetzte nicht wissen, wie bedeutsam die Art, wie sie führen, für die Leistungsfähigkeit und für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter ist. Viele Vorgesetzte glauben, dass ihre Mitarbeiter wie Maschinen funktioniert. So nach dem Motto, wenn ich mehr Druck mache, kriege ich auch mehr Leistung. Und genau das ist nicht der Fall. Wir haben viele junge Betriebswirte, die ausgebildet werden an den Universitäten und dann direkt in die Firmen kommen und gleich Vorgesetztenfunktionen übernehmen, die aber in ihrer Ausbildung überhaupt keine Kenntnisse mitbekommen haben, wie man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut führt. Und Wertschätzung und Anerkennung sind für viele dieser Leute Fremdworte. Und deswegen haben wir dann oft Führungsstile, die nur mit Druck arbeiten, nicht, oder wo mit übertriebener Sachlichkeit ganz ohne Wertschätzung gearbeitet wird. Und dann wundert man sich, dass die Krankenstände hochgehen im eigenen Team. Das ist nämlich dann die Folge.
Bücher mit Titeln wie »Der Feind in meinem Büro«, »Mein Chef ist ein Arschloch« gibt es reichlich auf dem Markt. Eines heißt »Ist der Chef verrückt?« Legt Ihre Forschung nach, dass ein nicht unerheblicher Anteil das wirklich ist?
Also ich, unabhängig davon, ob das wirklich so ist, halte ich von solchen Strategien, wo man Bücher schreibt, die Menschen gegeneinander aufbringt am Arbeitsplatz, von solchen Strategien halte ich nicht viel. Was wir am Arbeitsplatz brauchen, ist Kooperation auch von unten nach oben, nicht nur von oben nach unten. Aber richtig ist, dass Untersuchungen zeigen, dass unter den momentanen Bedingungen sich unter den Spitzenkräften in der freien Wirtschaft überproportional viele Menschen mit psychopathischen Störungen, mit antisozialen Störungen finden. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des amerikanischen Psychopathieforschers Hare, der das gezeigt hat, dass wir in den Spitzenjobs der Wirtschaft etwa 6% Psychopathen haben, während wir in der Allgemeinbevölkerung Gott sei Dank nur etwa 1% Psychopathen haben. Und das kann nicht gut sein, dass wir in der freien Wirtschaft Bedingungen haben, unter denen Menschen, die rücksichtslos sind, die eiskalt sind, offenbar größere Erfolgs- und Aufstiegschancen haben als Menschen, die kooperativ sind, die Teamgeist haben und die eine gewisse freundliche Atmosphäre verbreiten.
Herr Professor Bauer, Sie schreiben einen klaren Satz, der im Grunde ein Appell ist. Bildung schützt vor Krankheit. Viele Arbeitgeber, um jetzt mal von der Seite zu fragen, beklagen aber natürlich heute die Qualifikation ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch deren Weiterbildungsbereitschaft. Mhm. Welche Verantwortung hat eigentlich dann das Individuum für seine eigene psychische Gesundheit?
In der Tat zeigt die ganze Forschung, dass Bildung eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür ist, dass Menschen später nicht nur Arbeit haben, die ihnen Freude macht, sondern dass sie auch gesund bleiben können in der Arbeit. Deswegen müssen wir bereits in der Kindheit und Jugend ansetzen. Wir müssen den Wert der Bildung unseren Kindern und Jugendlichen viel stärker vermitteln. Es darf nicht sein, dass diese kostbaren Jahre, die Kinder und Jugendliche in den Schulen verbringen können, vergammelt und verbummelt werden. Es ist sehr wichtig, dass vor allem Eltern ihren Kindern und Jugendlichen den Wert der Bildung deutlich machen und ihre Kinder dabei unterstützen, alle Angebote, die die Schule bietet, auch wahrzunehmen und sich zu qualifizieren. Wir haben heute oft so eine Einstellung bei vielen Eltern, als müsste man die Kinder vor der Schule schützen. Auch manche Buchschreiber, Autoren unterstützen so etwas. Das halte ich für völlig falsch, sondern es ist sehr wichtig, dass wir natürlich unsere Kinder und Jugendliche lieben, dass wir sie so aufziehen, dass sie Freude an der Welt haben, dass sie sich willkommen heißen. Aber wir müssen Kindern und Jugendlichen auch schon altersangemessen immer wieder deutlich machen, dass sie sich anstrengen müssen, dass Anstrengungsbereitschaft etwas ist, was zum Leben gehört. Bei Erwachsenen, die dann bereits im Berufsleben stehen, gilt es natürlich weiter. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass wir uns fortbilden, dass wir die Angebote, die sich hier bieten, wahrnehmen. Und letzter Punkt, natürlich ist sehr wichtig, dass wir persönlich eine gesunde Lebensführung haben. Also, dass wir nicht bildschirmsüchtig sind und dann die ganze Nacht am Internet sind und nicht schlafen, sondern dass wir darauf achten, dass wir Schlaf haben. 8 Stunden Schlaf muss der Mensch, der am Tag arbeiten möchte, haben. Dass wir uns gesund ernähren, dass wir uns vor allem bewegen. Also, dass wir Sport machen, dass wir uns gesund ernähren, dass wir auf den Schlaf achten und dass wir Abstinenz bei Suchtmitteln halten. Also, gesund zu leben ist die Verantwortung, die jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer für sich wahrnehmen muss.
Herr Professor Bauer, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ja, gerne.
Das war 12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute der Freiburger Neurobiologe, Arzt und Psychiater Professor Joachim Bauer über sein Buch Arbeit, Blessing Verlag, 19,99 €. Nächste Woche geht's wieder um Arbeit, dann mit dem Präsidenten des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Dr. Rainer Dulger. Für heute, danke, dass Sie uns zugehört haben.